Im Internet, die Facebook-Leser wissen das natürlich längst. Und die an der Tür vorbeigelaufen sind, habt ihr das gesehen heute? Ganz neu. Die Realität des Himmels. Heaven's Gates, Hell's Flames ist ein knappes Jahr her, dass wir das hier vorgeführt haben. Und ich habe mir vorgenommen, 3 Predigten zu halten im Nachhinein. Einmal über die Hölle. Das habe ich auch ziemlich zeitnah gemacht. Aber nicht ganz so zeitnah haben wir jetzt die Predigt über den Himmel. Aber dennoch, sie ist da, weil wir haben heute so ein Stück Himmel gesehen hier. Eigentlich die letzten 4-5 Wochen schon. Das nimmt meiner Beobachtung nach sogar weiter zu. Habt ihr Erwartung, dass sowas passiert? Dankeschön, das sind wir schon 3. Klasse. Halleluja. Bevor ich anfange, stelle ich die Bücher vor, die hier so ein bisschen verarbeitet wurden in dieser Predigt, weil ein oder andere will immer mal nachlesen. Ich lasse sie nachher auch hier unten liegen, nur bitte nehmt sie nicht mit. Das sind meine, okay? Aber sie stehen auch alle auf dem Flyer drauf. Also wer nachher nochmal sich was bestellen oder besorgen will, Bücher, ich kann euch das besorgen. Zur Hölle und zurück von Dr. Rawlings, wie auch Jenseits der Todeslinie, das ist beides von einem Herzspezialisten, der eben zahlreiche Personen aus dem Tod direkt zurückgeholt hat und so unmittelbar danach Zeugnisse bekommen hat, wie es denn da ausgeschaut hat. Es gibt ja andere, die das auch gemacht haben, allerdings Moody oder Kübler-Ross, die haben das oft erst Jahre später gemacht. Und Rawlings hat herausgefunden, dass die Leute, die direkt nach der Wiederbelebung das und das erzählt haben, oft schon 1-2 Tage später nichts mehr davon wussten. Insofern kann man davon ausgehen, dass wenn man viel später nachfragt, Dinge glorifiziert, verändert oder völlig falsch sind, die dann noch rüberkommen. Weil diese Erinnerungen gehen tatsächlich schnell wieder weg. Ja, woran auch immer das liegt. Den Himmel gibt's echt. Ist ja einer der Bestseller zurzeit im christlichen Markt. Ein kleiner Junge, der auch einen Ausflug in den Himmel gemacht hat. Schon bewährt Ewigkeit im Herzen. Ein grundlegendes Werk auch über die Ewigkeit mit einer interessanten Geschichte, einer Metapher über den Himmel, die biblische Wahrheiten auf diese Weise verarbeitet, sehr bemerkenswert. Jemand, der nach einem Autounfall 90 Minuten klinisch tot war, auch sein Buch ist hier ein bisschen mit vorgekommen. Die Offenbarung der Hölle, ganz bisschen. Und das, hier habe ich auch ein paar Ausschnitte raus. Jesse Duplantis hatte schon in jungen Jahren eine Himmelserfahrung, die er seitdem auch fleißig, glaube ich, die letzten 30 Jahre weitergibt und auch in dem Buch festgehalten ist. So, viele gute Bücher. Okay. Das Lebensende eines sehr reichen Mannes war gekommen. 2 Engel kamen, um ihn abzuholen. Der Mann packte einen Koffer nach dem anderen mit seinen größten Kostbarkeiten, die er unbedingt mitnehmen wollte. Die Engel sagten, guter Mann, du kannst nichts mit in den Himmel reinnehmen, das ist verboten. Dieser gab jedoch nicht auf und fing an, mit den Engeln zu handeln. Schließlich gaben sie genervt auf und sagten, okay, einen nimmst mit. Und dann kommt er im Himmelstor an, Petrus erwartet ihn und sagt, sorry, aber Ihren Koffer muss ich natürlich überprüfen. Darf nichts rein, was nicht vorher geprüft worden ist. Und dann öffnet er den Koffer und schaut diesen Mann an und sagt, was wollen Sie denn mit all den Pflastersteinen im Himmel? Warum haben Sie sich denn so abgeschleppt den ganzen Weg? Und da fing er an zu verstehen, wie wertlos Gold im Himmel ist, weil es so überfließend viel vorhanden ist. Wollen wir noch einen Mikrotest machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ist ein neues Mikro, da muss die Einstellung erst noch ein bisschen gecheckt werden, das kriegen wir hin. Für mich sagt diese Geschichte eines, nämlich, dass vieles, was in diesem Leben so erstrebenswert ist oder scheint, im Himmel völlig bedeutungslos sein wird. Und andersrum, dass einiges, was hier oft verachtet oder belächelt wird, im Himmel von größtem Wert sein wird. Wir als Christen haben den Vorteil, die Bibel zu lesen. Und jeder könnte sich den Vorteil nehmen, nur viele tun es nicht. Und in der Bibel sehen wir, um welche Werte es da tatsächlich geht. Die schreckliche biblische Wahrheit der Hölle und deren Konsequenz haben wir uns vor ein paar Monaten angeschaut. Die steht auch online auf unserer Website. Heißt Heaven's Gates, Hell's Flames Teil 1, die Realität der Hölle. So jeder, der das noch nicht gehört hat, hört euch diese Predigt an. Möglicherweise wird sie euer ganzes Leben verändern. Ich möchte jetzt mit euch einen ganz kurzen Videoausschnitt anschauen aus einem meiner Lieblingsfilme. Der Herr der Ringe, Teil 3, die Rückkehr des Königs. Bitte Licht aus und Spot, nein, Film. Sagte, war eine tiefe Wahrheit für alle, die Jesus glauben. Dieser Unterschied muss erwähnt werden. Denn es ist nicht schlimm für dich, wenn du Jesus nachfolgst. Aber es ist das Schlimmste, was dir passieren wird, wenn du das nicht tust. Dann wird nämlich das, was danach kommt, alles andere sein als weiße Strände mit einem grünen Land vor einer rasch aufgehenden Sonne. Aber darüber haben wir uns schon unterhalten, deswegen erspare ich uns jetzt diesen Teil. Im Prediger steht, dass Gott auch die Ewigkeit den Menschen ins Herz gelegt hat. Er hat in unser Herz was eingepflanzt, was unverrückbar ist. Und ob du Christ bist oder Moslem oder Hindu oder an gar nichts zu glauben scheinst, wenn du dir die Zeit nimmst, tiefer hineinzuhören in dein eigenes Herz, dann spürst du das Pochen der Ewigkeit. Du weißt eigentlich, wenn du es nicht totschlägst, dass nach diesem Leben etwas kommt. Ich möchte euch einen Bericht weitergeben von einer Dame namens Liselotte Müller, die vor ein paar Jahren eine Nahtodeserfahrung hatte. Mit 48 Jahren erlitt ich einen Herzinfarkt, der später durch eine Bypass-Operation behoben werden sollte. Bei diesem Eingriff trat ein etwa 30-minütiger Herzstillstand ein. Die Ärzte taten alles, um mich zu reanimieren. Mein Geist jedoch war schon ins Jenseits gegangen. Ich hatte nicht das Gefühl, gestorben zu sein, denn meine Vorstellungen waren, dass wenn jemand diese Welt verlässt, er irgendwie von einem Engel abgeholt würde, der ihn dann zu den himmlischen Örtern führt. Bei mir war das nicht so. Ich war plötzlich mittendrin in der goldenen Stadt. Und Jesus stand an meiner Seite. Ich hatte das Gefühl, als sei er schon bei mir gewesen, als ich noch auf der Erde war. Aber jetzt sah ich das, was ich immer ahnte. Als ich mich umschaute, konnte ich Gebäude und weite Räume erkennen, die aus Gold waren und voller Glanz herrlich anzusehen. Alles, was ich sah, strahlte wie eingehüllt in einem wunderbaren Licht. Die Atmosphäre war unbeschreiblich. Ich empfand ein Glücksgefühl, das ich nicht beschreiben kann. Ein tiefer Friede und große Harmonie erfüllten mich, als sei ich von allem Schönen hier durchdrungen. Mir war, als gehörte ich einfach dazu. Jesus führte mich wunderbare Straßen entlang, ebenfalls aus Gold und unbeschreiblich schön anzusehen. Ich brauchte gar nicht zu gehen, so war mir, als schwebte ich. Überall das gleiche Bild, unbeschreibliche Schönheit, so lange und so weit das Auge reichte. Ich sah, dass Jesus ein Buch in seinen Händen hielt. Er zeigte es mir und ich erkannte es sofort. Ich erkannte, dass es sich um mein Buch handelt, mein Lebensbuch, wie es die Bibel berichtet. Vorn auf dem Umschlag stand mein Name, darunter ein Datum. Es zeigte korrekt den Tag an, an dem ich als siebenjähriges Kind mein Leben Jesus im Gebet übergeben hatte. Ich rechnete nach und wusste, dass ich mich um ein Jahr vertan hatte. 7 Jahre war ich alt, nicht 8. Jesus öffnete das Buch. Seite um Seite war säuberlich beschrieben. Als ich genau hinsah, erkannte ich Dinge, die ich als kleines Kind für Gott getan hatte. Mutter nahm mich immer mit in den Gottesdienst. Ich wollte so gerne mithelfen, die Gottesdienste vorzubereiten. Da zeigte mir die Tante einen Stapel Sitzkissen und sagte, Lotti, lege auf jeden Stuhl ein Kissen, damit die Besucher bequemer sitzen können und es schön weich haben, wenn sie zum Gebet niederknien. Das habe ich dann mit großer Freude getan, viele Male. Und mir dabei gedacht, dass sich jetzt alle freuen werden, weich sitzen oder knien zu dürfen. Und genau das stand in meinem Buch. Ich konnte es kaum fassen. Solche kleine und geringe Taten. Aber es war wirklich so. Viele solcher Taten standen in diesem Buch. Ganze Seiten waren gefüllt. Und was mir besonders auffiel, war, dass Jesus persönlich Notiz davon genommen hatte. Denn mit großen Buchstaben hatte er jede Seite abgezeichnet mit dem Vermerk, aus Liebe für mich getan. Ich war entzückt. Mein ganzes Leben fand ich wieder. Und dabei nur gute Dinge, nichts Böses. Mir wurde klar, dass ich ja zu Jesus gehörte. Und wer zu ihm gehört, lebt ständig unter Vergebung. Dann jedoch kamen Seiten, die leer waren, aber in einem Weiß glänzten, das unbeschreiblich war. Insgesamt waren es 7 solcher leerer Seiten. Jesus schaute mich an und sagte mit lieblicher Stimme, das habe ich für dich getan. Jesus kannte auch die Jahre meines Lebens, als er nicht mehr der Mittelpunkt sein konnte. Als Teenager hatte mich das Handballfieber gepackt und mit anderen Jugendlichen unseres Dorfes war ich in eine Handballmannschaft eingetreten. Zu der Zeit waren wir Vertriebene aus Hamburg und lebten weit von der Gemeinde entfernt. An Gottesdienstbesuch war nicht zu denken. Und darum trocknete mein Herz für Gott allmählich aus. Ab und zu betete ich schon mal, aber das wohl nur aus Gewohnheit und nicht von Herzen. Diese 7 leeren Seiten waren also das Ergebnis meiner geistlichen Trockenperiode. Als ich das sah, wusste ich sofort, was Jesus damit meinte, wenn er zu mir sagte, das habe ich für dich getan. Das sprach für Vergebung und darüber jubelte mein Herz. Dann kamen wieder Seiten, die von oben bis unten beschrieben waren. Ich fand wieder, was ich als Frau eines Pastors in den verschiedenen Gemeinden für den Herrn getan habe. Und viele andere Dinge, die ich längst vergessen hatte. Dann sprach Jesus ganz lieb zu mir. 40 Jahre hast du mir jetzt gedient. Nun ruh dich aus und erlebe noch, was ich in Zukunft alles tun werde. Jetzt darfst du zu deiner Familie wieder zurückgehen und nach Südafrika reisen sollst du auch. Mit diesen Worten erwachte ich auf dem Operationstisch und sah die Ärzte und Krankenschwestern um mich herum. Voller Freude sagte ich allen, dass ich gerne zurückgekommen bin. Schließlich hatte ich ja noch meinen Mann Wolfgang und die Kinder, die mich brauchten. Lieselotte Müller lebt mit ihrem Mann Wolfgang, Pastor in Rente in Rheinfelden. Sie hat 3 erwachsene Kinder. Als wir uns in der Predigt über die Realität der Hölle damit befasst haben, dass sich die Ungläubigen nach dem Tod für eine gewisse Zeit an einem Ort aufhalten werden, der als Hades bezeichnet wird, haben wir eine grundlegende Wahrheit festgehalten. Denn nach dem Gericht kommen sie an ihren ewigen Aufenthaltsort, die Gehenna oder der Feuersee genannt. Die in Christus Verstorbenen halten sich derzeit an einem Ort auf, der von den meisten als Himmel bezeichnet, in der Bibel jedoch himmlisches Jerusalem genannt wird. Das endgültige Zuhause der Gläubigen heißt ebenfalls Jerusalem, wird sich aber auf der Erde befinden. Es ist die Stadt, die nach dem abschließenden Gericht vom Himmel auf die neue Erde, herabkommen wird und als das neue Jerusalem bezeichnet wird. Könnt ihr nachlesen in der Offenbarung 21. Ich habe einige Geschichten für euch, weil ich glaube, diese Geschichten sprechen so viel mehr manchmal als viele theologisch und wohlformulierte Worte. Diese Geschichte ist aus dem Buch Die Ewigkeit im Herzen. Es geht um einen kleinen Jungen. der ums Leben kam, als ein Musikplayer in die Badewanne gefallen ist, in der er gerade lag. 3 Tage nach Tommys Entlassung aus dem Krankenhaus bemerkte Tom, dass das Gesicht seines Sohnes leuchtete. Er fragte, was ist los, Tommy? Tommy erwiderte, Papa, ich war bei Jesus. Als der Fernseher in die Badewanne fiel, habe ich nichts gespürt. Ein riesiger Engel ergriff meinen rechten Arm und holte mich aus meinem Körper heraus. Wir flogen durch einen Tunnel. Es ging unglaublich schnell und wurde immer schneller. Wir waren schließlich so schnell wie das Licht. Und dann fand ich mich auf einer der Straßen im Himmel wieder. Er erzählte seinem Vater, dass die Straßen nicht mit Gold überzogen waren, sondern aus massivem, purem Gold bestanden, durch das er hindurchsehen konnte. Auf der Erde kann Gold nicht so rein sein wie im Himmel. Auf der Erde wird manchmal Fenstern etwas Gold beigemischt, damit ein goldener Schimmer entsteht. Beispielsweise den Visieren älterer Astronautenhelme, den Cockpitfenstern einiger Flugzeuge und auch manchen Gebäudefenstern. Gold in seiner reinsten Form ist durchsichtig. Tommy erzählte, dass er als erstes von einigen Verwandten begrüßt worden war, die bereits gestorben waren. Er konnte die Namen von allen aufzählen, obwohl er einige noch nie gesehen hatte und von manchen noch nicht einmal etwas gehört hatte. Seine Eltern hatten diese Menschen alle gekannt. Unter denen, die ihn willkommen hießen, befand sich auch eine Dame namens Phyllis. Sie war eine Nachbarin gewesen. Gail, Tommys Mutter, hatte Phyllis 1 Monat vor Tommys Unfall in der Badewanne zu Jesus geführt. Phyllis war 2 Wochen nach ihrer Bekehrung gestorben. Die Gruppe im Himmel unterhielt sich, als es plötzlich raschelte. Die Gruppe um ihn zerstreute sich augenblicklich und Jesus stand vor ihm. Der Herr führte Tommy herum und zeigte ihm den Himmel. Es gab dort sehr, sehr viele Straßen und sehr viele Gebäude. Es war wirklich eine riesige Stadt. Die Blumen, das Gras und sogar die Felsen waren lebendig und sangen gemeinsam. Tommy hatte den Eindruck, als würden sie Gott preisen. Wenn er auf das Gras oder eine Blume trat, brachen sie nicht, sondern glitten sofort zurück in ihre ursprüngliche Position. Ihm fiel auf, dass ihre Farben viel heller waren und viel stärker leuchteten als auf der Erde. Deswegen habe ich ein blaues Hemd heute mal. Es gab auch Farben, die er noch nie zuvor gesehen hatte. Schließlich durfte er sogar die Häuser seiner Mutter, seines Vaters und seiner 2 Geschwister sehen. Doch dann kam der Schock. Jesus sagte zu Tommy, dass er zurückgehen müsse. Er wollte den Himmel nicht verlassen. Jesus brachte ihn an einen Ort, zog dort einen Schleier zurück und ließ Tommy seinen Vater sehen, der ihn zurückrief. Jesus sagte zu ihm, er ist dein Vater und er besitzt die Autorität, dich zurückzurufen. Tommy hat seinem Vater seitdem mehrmals gesagt, er dürfe ihn nicht zurückrufen, wenn so etwas noch einmal geschehen sollte. Ich fand diesen Aspekt ziemlich lustig, als sein Vater mir die Geschichte erzählte, schreibt John. Der Himmel ist so viel schöner als die Erde. Allen, die einmal dort waren, fällt es sehr schwer, wieder auf die Erde zurückzukehren. Paulus hatte ebenfalls mit diesen Gefühlen zu kämpfen. Er schrieb an die Gemeinde in Philippi, mein sehnlichster Wunsch ist es, von hier wegzugehen, frei zu sein von dieser Welt und zu Neuem aufzubrechen und bei Christus zu sein. Denn das ist viel, viel besser. Philipper 1,23, erweiterte Übersetzung. Es ist nicht nur besser oder viel besser, sondern viel, viel besser. Er hatte diese Stadt erlebt und wollte dorthin zurückkehren, aber er entschied sich, um des Reiches Gottes willen dafür auf der Erde zu bleiben. Tommy erzählte seinem Vater später, dass er im Himmel nicht 10 Jahre alt gewesen war, sondern den Leib eines Erwachsenen besessen habe. Viele Menschen glauben, und zu ihnen gehört auch Tommy, dass wir in unserem verherrlichten Leibern 33 Jahre alt sein werden. Genauso alt, wie Jesus war, als er gekreuzigt wurde. Denn es heißt in der Bibel, meine lieben Freunde, wir sind schon jetzt die Kinder Gottes und wie wir sein werden, wenn Christus wiederkommt, das können wir uns nicht einmal vorstellen. Aber wir wissen, dass wir bei seiner Wiederkehr sein werden wie er. Johannes 3,2. So viel zur Einleitung zu diesem Thema. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen neugierig geworden. Jesus versprach einige Dinge, die mit dem Himmel zu tun haben. Lesen wir alles im Johannes 5. Er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich.
Er sagte, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und damit ihr es im Überfluss habt. Oder damit ihr Überfluss habt, in der Übersetzung. Er sagte, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ich werde vorangehen, um euch eine Wohnung zu bereiten. Oder wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden lebendige oder Ströme lebendigen Wassers fließen. Er sagte auch, wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Und er sagte die berühmten Worte, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir öffnet, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm nehmen. Und letztens, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Das Gute übrigens, das Wort Agathos, bedeutet tüchtig oder brauchbar. Ich übersetze es gerne mit das Richtige. Richtig im Sinne von der Bibel, von dem Wort Gottes. Im Zusammenhang bedeutet es also eindeutig, das Wort Jesu zu hören und dem Vater die Sendung des Sohnes zu glauben. Die Worte getan haben stehen hier für sich, mit etwas beschäftigt haben, etwas zu machen, wodurch ich zu etwas anderem werde und was mich dazu bringt, meine Handlungen zu verändern. Es geht also letztlich darum, etwas zu produzieren, das eine eigene, unabhängige Existenz hat, wenn es einmal hergestellt wird. Das passiert, wenn wir glauben und wenn wir im Glauben Dinge tun. Die, die hier das Schlechte vollbrachten, sind die, die dem Wort Jesu ihr Gehör verweigerten und so im Todeswesen des Fleisches geblieben sind, das jeder von uns hatte, bevor er Jesus fand. Es gibt ja Zombiefilme und solches Zeugs und da geht es immer um lebende Tote. Das heißt um Leute, die eigentlich gar nicht leben und trotzdem rumlaufen. Und so ähnlich sind wir, wenn wir Jesus nicht kennen. Wir laufen zwar rum und sehen vielleicht lebendig aus, aber eigentlich ist unser Geist tot. Und die Ewigkeit, die auf uns wartet, ist nicht wirklich Leben und schön, bis wir Jesus finden. Und dann merken wir, da verändert sich was. Wir sind nicht besser als die anderen hinterher, wir sind nur besser dran. Weil wir haben was empfangen, was unser ganzes Leben grundlegend verändert. Wir haben ein neues Fundament. Wir sind neue Kreaturen. Unser Geist lebt, weil er mit Gottes Geist gefüllt ist. Und lauter so gute Dinge passieren denen, die es ernst meinen mit Gott. Eine biblische Sicht des Himmels lesen wir in Offenbarung 21. Wer mitlesen möchte, die ersten vier Verse. Johannes beschreibt es so. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit, wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen. Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, denn was früher war, ist vergangen. Das ist übrigens die Bibelstelle, die alle Grünen hassen. Ja, man fragt sich, warum geben wir uns so viele Mühe, diese Welt noch zu retten, wenn sie eh ausgetauscht wird? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich habe nie viel Kraft darauf verwendet, weil ich mir immer dachte, hey, die Welt ist so zeitlich wie unser Körper. Das kann man eine Weile pflegen, aber letztendlich wird das Ding ausgetauscht. Eine neue Erde kommt. Ein neuer Himmel kommt. Alles wird gut. CO2-Probleme wird es nicht mehr geben. Diese Dinge werden dann Geschichte sein, ohne dass wir einen Finger dafür krümmen müssen. Was nicht heißt, dass wir verantwortungslos mit unserer Umwelt mitgehen sollen. Also nicht jetzt, dass er mich falsch versteht. Nur die Prioritäten, okay? Ich kann da alle mein Leben drauf verwenden, die Wale zu retten, oder ich kann sagen, hey Leute, es gibt Wichtigeres. Lasst uns um die Dinge kümmern, die dann noch wichtig sind, wenn eh kein Wal mehr da ist. Oder das Meer nicht mehr ist. Gibt's Neues. Wale. Wie sieht es im Himmel aus? Wie die himmlische Landschaft ansonsten so aussieht, wird auch im Buch des Propheten Hesekiel Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christi beschrieben. Das gibt Übereinstimmung auch mit Offenbarung 21 oder Offenbarung 22. Dort heißt es im Kapitel 47, das Wasser aus dem Tempel, der als das himmlische Jerusalem zu verstehen ist, herausfloss und zu einem Fluss wurde. In Vers 7 heißt es, als ich zurückging, sah ich an beiden Ufern des Flusses sehr viele Bäume. Und im Vers 12, an beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihr Laub wird nicht welken und sie werden nie ohne Frucht sein. Jeden Monat tragen sie frische Früchte, denn das Wasser des Flusses kommt aus dem Heiligtum. Die Früchte werden als Speise und die Blätter als Heilmittel dienen. Erstaunliche Übereinstimmung zwischen diesem Buch und dem, was ungefähr 700 Jahre später geschrieben wurde, in der Offenbarung 22, die ja erst nach Christi Tod verfasst wurde. Dort heißt es, und er, damit ist der Engel gemeint, der Johannes durch den Himmel führte, zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens. Klar wie Kristall. Er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. Zwischen der Straße, der Stadt und dem Strom, hüben und trüben, stehen Bäume des Lebens. 12-mal tragen sie Früchte, jeden Monat einmal. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Hier haben wir also einen zweiten Textzeugen, der uns dieselbe Wahrheit vermittelt, wie damals schon bei Hesekiel. Lukas, der Arzt, schrieb im 24. Kapitel der Apostelgeschichte, dass er von der Auferstehung der Gerechten und der Ungerechten ausgeht und dass ihm Motivation genug war, sein Gewissen beständig zu überprüfen, um nur nicht auf der anderen Seite zu landen. Das spricht für mich auch eine Sprache. Passt auf mit Heilsgewissheit. Die haben wir. Aber wir können Dinge verlieren. Wisst ihr, es gibt ja die einen, die sagen, einmal gerettet, immer gerettet. Und die anderen, die sagen, hey, du entscheidest letztendlich, ob du in der Rettung bleibst oder ob du sie wieder aufgibst. Wenn die einen recht haben, einmal gerettet, immer gerettet, mache ich nichts falsch, wenn ich sage, das stimmt nicht. Wenn ich aber sage, du kannst die Errettung verlieren und das stimmt, dann hast du einen Vorteil. Ich weiß nicht, ob du mir folgen kannst. Wenn du die Rettung eh nicht verlieren könntest, ist alles gut. Aber da die Theologen hier überhaupt nicht einig sind und es wirklich beide Dinge könnte ich dir belegen mit dem Wort, habe ich mich entschieden, die andere Seite zu favorisieren. Aus Liebe zu jedem Mensch, mit dem ich zu tun habe und aus Ehrfurcht zu Gott. Denn wenn auch nur die 5% Chance besteht, vom Wort her, dass ich meine Rettung verlieren kann, dann muss ich das ansprechen. Weil sonst sitzen wir vielleicht hier und tun alle so, als wären wir gerettet. Und dann kommt der Tag. Und dann gehen die einen rechts und die anderen links. Und dann kommt Jesus zu mir und sagt, hey Pastor, was hast du denn da für einen Käse erzählt? Die gehen in die Hölle, weil du Mist erzählt hast. Ja, aber ich dachte, die Theologen haben das doch auch gesagt. Was hat mein Wort gesagt? War nicht beides ersichtlich? War nicht beides möglich? Ja, stimmt, aber das eine war angenehmer. War das dein Job, angenehmer zu sein? Nee, war es nicht. Okay, und das möchte ich vermeiden, okay? Also hab Verständnis, mit mir ist ein rein egoistischer Grund, ich gebe es zu. Ich glaube wirklich, dass ich eine Rettung verlieren kann. Und ich glaube auch, dass ich 20 Jahre in der Gemeinde sitzen kann, Mitglied sein kann, Leiterschaft ausüben kann und trotzdem in die Hölle gehen, weil ich nie gerettet war. Ich mache alles mit, ich fühle mich wohl, ich liebe die Leute wirklich, aber ich habe nie eine Begegnung mit Jesus erlebt. Und das lässt mich sehr fürchterlich sein. Weil es eben kein Spiel ist und weil es kein Verein ist, was wir hier machen. Wir lieben Jesus. Und Jesus ist so real, Leute. Heute Morgen habt ihr vielleicht ein bisschen was davon gemerkt. Wir haben unter Leiterschule 2, wir hatten gestern so eine fantastische Zeit mit das. Der Herr war so da. Er war so manifest. Jeder hat ihn gespürt. Besondererweise. Er ist da. Und er nimmt zu, wenn wir auf ihn zugehen. Er sagt, wer mich sucht, der findet mich. Wer anklopft, dem mache ich auf. Wer bittet, der empfängt. Es ist immer eine Handlung, die wir tun, die ihn in die Aktion bringt. Versteht ihr? Nicht, dass er nicht will, aber er will niemanden gegen seinen Willen irgendwo hinbringen. Aber er lässt uns Klarheit darüber, was wir tun können, damit er sofort da ist. Er liebt es, mit uns zusammen zu sein. Er liebt es, Zeit mit dir zu verbringen. Auch der Apostel Paulus schreibt im 4. Kapitel des 1. Thessalonicherbriefs von einer Auferstehung der Gerechten zum ewigen Leben. Und er schreibt, Sterben ist mein Gewinn. Wow, hatte der Todessehnsucht? Sicher nicht. Der ist mit dem Schiff untergegangen, den haben sie gesteinigt und alles Mögliche gemacht. Also ich glaube nicht, dass er wirklich Todessehnsucht hatte. Da hätte er mehrere Gelegenheiten gehabt, dem nachzugeben. Nein, er Er lebte gerne. Aber er hat was gesehen, was du und ich in der Form noch nicht gesehen haben, aber vielleicht eben durch die zwei Artikel kurz gehört haben. Er war da. Gott hat ihm einen Einblick gegeben in diesen dritten Himmel. Und da rede ich jetzt kurz von, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Da heißt es, Paulus schreibt, ich weiß von einem Menschen in Christus, dass er vor 14 Jahren, ob im Leib, weiß ich nicht, oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass dieser bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Der Himmel und das Paradies sind nach der Offenbarung ein und derselbe Ort. Der erste Himmel ist die Erdatmosphäre. Der zweite Himmel ist dann die interplanetarische, der interstellare Raum, wie man sagt. Und der dritte Himmel ist der Wohnort Gottes. Paulus selbst wurde in diesen dritten Himmel versetzt. Deswegen sollte es uns auch nicht so arg überraschen, wenn das hier und da auch Menschen passiert. Gott hat es bei Paulus gefallen und er hat es wahrscheinlich auch bei den Leuten, die ich eben vorgelesen habe oder noch vorlese, gefallen, ihnen einen Einblick zu gewähren, mit einem Auftrag verbunden. Schauen wir nochmal Don Piper oder immer in Don Pipers Buch. Er sagte, als ich mich umschaute, konnte ich die betörenden Farben kaum fassen, die ich dort sah. Die Farbtöne und die Leuchtkraft der Farben übertrafen alles, was ich bis dahin gesehen hatte. Don Piper sah ein riesiges Tor, aus welchem Licht drang. Gemeinsam mit anderen Menschen bewegte er sich auf dieses Tor zu. Er schreibt dann, ich hatte eigentlich erwartet, dass hinter diesem Tor auch irgendwo noch eine Spur von Dunkelheit zu sehen sein müsste. Doch soweit ich erblicken konnte, sah ich nichts als intensives, strahlendes Licht. Seine Leuchtkraft schien mit jedem Schritt zuzunehmen. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie es überhaupt noch betörender werden sollte. Und doch nahm es immer mehr zu. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Die Quelle des Lichts im Himmel ist Gott selber. Don Piper hatte den Eindruck, als würde ihn das Licht in die Gegenwart Gottes hineinleiten. Er beschreibt auch die Farbe des Tores. Dieses Tor war zwar nicht aus Perlen gemacht, aber es schimmerte wie eine Perle. Es schien so, als hätte jemand Perlmuttglasur darüber gegossen, da das Tor leuchtete und schimmerte. Vom himmlischen Jerusalem sieht Don Piper nur einen kleinen Teil, weil er schließlich doch in seinen Körper zurückkehren musste. Er beschreibt noch die Stadt. Unmittelbar vor dem Tor blieb ich noch einmal stehen und erblickte, was hinter dem Tor lag. Dort sah ich eine Stadt mit gepflasterten Straßen, die zu meinem großen Erstaunen aus purem Gold bestanden. Können Sie sich eine Straße vorstellen, die aus goldenen Pflastersteinen besteht? Dies kommt dem, was ich dort im Inneren der Stadt erblickte, sehr nahe. Der Bericht von einer kroatischen Frau hat mich auch sehr interessiert. Von der Landschaft des Himmels schreibt diese Frau, die während einer lebensbedrohenden Krankheit einen Traum hatte. Sie berichtet in einem Leserbrief an die christliche Frauenzeitung Lydia. Während einer Nacht voller Hoffnungslosigkeit fiel ich in einen tiefen Schlaf. Ich sah wunderschöne Wiesen in einem satten Grün vor mir liegen, denkt dann Gandalf. Nie zuvor in meinem Leben hatte ich solche Schönheit gesehen. Als ich weiterging, sah ich immer schönere Landschaften. So für alle Naturfreunde unter uns, der Himmel hat auch diese Seite. Preis sei Gott. Das ist wichtig. Wir sind jetzt keine Großstadtgemeinde. Meine Frau und ich, wir bezeichnen uns immer wieder als bekennende Landeier. Wir lieben das Leben auf dem Land. Und sind immer froh, wenn wir von Frankfurt wieder nach Hause dürfen, wenn wir mal Shopping waren oder sowas, weil das ist, wo wir hingehören. Jesse Duplantis schrieb, in seinem Buch Mein Besuch im Himmel, dass er übernatürlich entrückt wurde, und zwar in einer Art Kutsche. Er hielt sich länger als der eben zitierte Prediger Don Piper im Himmel auf und kam Gott auch wesentlich näher. Jesse Duplantis schreibt, als ich aus dem Wagen stieg, fiel mir auf, dass alles so wunderschön aussah. Ich dachte immer, dass ich, wenn ich in den Himmel komme, nur eine Stadt sehen würde. Aber das Erste, was ich sah, war das Paradies. Es ist nicht zerstört worden. Das Paradies ist eine riesige Landschaft, die die heilige Stadt völlig umgibt. Man kommt sich vor wie auf einem anderen Planeten. Er sah Licht, das er noch nie zuvor gesehen hatte. Er sah Landschaften ähnlich denen auf der Erde und schreibt von Tälern, Bergen und Wasser. Duplantis schreibt, es war ein wunderschönes Land. Entlang dem Strom des Lebens, der durch das Paradies floss, waren Bäume aufgereiht. Tausende von Leuten standen unter den Bäumen herum. Von diesen Bäumen pflückte der Engel, welcher Jesse Duplantis bekleidete, eine saftige, kupferfarbene Frucht und gab sie ihm zur Stärkung. Die Gegenwart Gottes war für seinen Körper kaum auszuhalten, deshalb brauchte Duplantis regelmäßig Stärkung. Man gab ihm auch Wasser aus dem Fluss. Er schreibt, es war so kühl und erfrischend und es wurde mir in einem goldenen Kelch serviert. Ich war beeindruckt, dass es kein kleiner Plastikbecher war. Also keine Ikea im Himmel, tut mir leid. Von den Bäumen erzählte er, ich hörte jemanden sagen, es gibt hier keine Depression. Iss einfach von dem Baum des Lebens, rieche an den Blättern der Heilung und lasse deinen Geist wachsen und du wirst vor dem Thron Gottes stehen. Jesse beschreibt die Landschaften. Ich sah sogar Schnee, nur war dieser nicht kalt. All dies brachte mich sehr zum Erstaunen. Es gab Blumen im Himmel, die ich nie zuvor in meinem Leben gesehen hatte und Düfte, die ich nie zuvor gerochen hatte. Ich hatte auch niemals zuvor Farben wie die im Himmel gesehen. Es gab unzählige Varianten von Rot, Grün, Lila, Blau, Gelb. Gold sah zwar aus wie Gold, war jedoch durchsichtig wie Kristall. Alex, das wäre doch was. Neue Ralf-Farben für die Marketingindustrie. Genau, oder fürs Haarstudio. Im Himmel gibt es nicht nur keine Depression, es gibt keine Krankheit und keinen Tod und keine Zerstörung. Faszinierend war für mich, sagt er, vor allem, dass die Blumen, über die er gegangen ist, keinen Schaden nahmen. Erinnert euch, der kleine Junge hat das auch geschrieben. Es gab auch keinen Schatten im Himmel. Boah, wir müssen nie mehr über unseren Schatten springen, ist das cool? Jesus hat uns ja Wohnung im Himmel versprochen. Und Duplantis wurde sein zukünftiges Haus in der Ewigkeit gezeigt. Es entsprach völlig seinem Geschmack. Heike, es wird noch besser. Er schreibt, es war der hübscheste Ort, den ich je gesehen habe. Sein Begleiter sagte, alle Wünsche werden hier erfüllt. An alles wurde gedacht. An alles, was du begehrst und einiges, das du nicht einmal dir vorstellen kannst. Jetzt sagst du, oh Pastor, come on, come on. Das ist jetzt ein bisschen hoch. Ist nicht, was ich sage. Er sagt das. Ich war ja noch nicht da. Aber ich finde es total spannend. Wisst ihr, wir schauen uns ja jetzt Möglichkeiten an, wie Dinge aussehen, die die Bibel tatsächlich beschreibt. Ich kann dir nicht versprechen, dass alles so ist, wie das die Leute erlebt haben. Aber wir sehen, dass auch unterschiedliche Beschreibungen derselben Dinge dort erfolgen. Oder wie würde man sagen, erweiterte Übersetzung. Ja? So, die Bibel sagt das, der Fluss ist da und die Bäume sind da und die werden Heilung bringen und die werden stärken. Und hier sehen wir, wie das praktisch aussehen könnte. Okay? Ist nicht die Bibel, aber es ist eine Möglichkeit, die uns helfen kann, Glauben hierfür aufzubauen. Und darum mag ich diese Art Bücher durchaus gern lesen, obwohl ich sehr wohl den Unterschied mache. Bibel oder Berichte. Aber wenn beides zusammenpasst, hilft mir, das mir vorzustellen. Welche Menschen haben jetzt diese drei Personen, die kroatische Frau, Jesse und Don, im Himmel getroffen? Passiert euch das? Oder wollen wir den Punkt überspringen? Oh, drei, vier, okay. Für euch mache ich das, okay? Ich will euch ja nur ein bisschen rauskitzeln, wisst ihr ja so. Wir Deutsche brauchen manchmal jemanden, der uns ein bisschen motiviert, dass wir auch zeigen, dass wir Emotionen besitzen. Und uns über was freuen oder über was ärgern, das geht ja eher, ne? Wenn was richtig falsch läuft, dann die Buhrufe sind ganz einfach. Okay, welche Menschen haben die drei getroffen? Don Piper, der ja nur 90 Minuten klinisch tot war und gerade mal bis vor die Himmelstür gekommen ist, war überrascht, seine Verwandten und Freunde zu treffen, die vor ihm gestorben waren. Er nannte es eine Art Empfangskomitee und schreibt, immer mehr Menschen kamen auf mich zu, streckten mir die Hand entgegen und riefen meinen Namen. Ich war einfach überwältigt, wie viele Menschen gekommen waren, um mich im Himmel willkommen zu heißen. Niemals war ich je so liebevoll umarmt gewesen oder worden. Die kroatische Frau berichtet, plötzlich bemerkte ich die riesige Silhouette eines Mannes, der auf mich zukam. Sein Gesicht strahlte wie die Sonne. Sein Haar war so weiß wie Schnee und seine Augen brannten wie Feuer. Rötliche Lichtstrahlen gingen von seinen Händen und Füßen aus und schienen auf mich gerichtet zu sein. Als er näher kam, erfüllte mich ein wunderbares Gefühl des Wohlbefindens, der Gnade und des Glücks. Für sie war es eine Begegnung direkt mit Gott. Jesse Duplantis traf Menschen aus der Bibel. Er traf Abraham, König David und den Apostel Paulus. Er traf auch Jesus, der mitteilte, warum er für kurze Zeit in den Himmel versetzt worden war. Er sagte ihm, ich möchte, dass du zurückkehrst und meinem Volk sagst, dass ich komme. Es gibt viele Dinge, die du hier sehen und lernen wirst, aber ich habe dich hierher gebracht, weil du meinem Volk sagen sollst, dass ich komme. Und das habe ich immer und immer und immer und immer wieder gefunden. Ich habe mehr Bücher über den Himmel gelesen als die hier oder über die Hölle. Aber es stand nahezu in jedem Buch, dass Jesus den Grund genannt hat, warum jemand wieder zurückgehen konnte. Erzähle allen, ich komme bald. Spooky, oder? Er kommt bald. Ich glaube, er meint, was er sagt. Ich weiß nicht, was bald genau heißt. Heißt das noch in dieser Stunde oder in diesem Tag? Oder heißt das in 100 Jahren? Ich weiß es nicht. Aber für mich ist da eine Botschaft drin, nämlich die, benimm dich jederzeit so, dass ich jederzeit kommen kann. Und auch das ist biblisch 100% belegt, diese Aussage. Damit gehen wir auf die Nummer sicher. Und wir ersparen uns viel Herzensleid, viel unnötige Buße, die wir ja uns erst ersparen, indem wir dann eben die Sünde gar nicht tun. Wollt ihr noch ein paar Aussagen von Leuten, die tot waren? Oder habe ich noch ein oder zwei? Zwei habe ich noch. Ja, okay. Ich gehe jetzt mal ein bisschen ins Alter. So. Mein Papa ist 70 geworden, habe ich gesagt, einen 70-Jährigen nehmen wir auch mal mit rein. Einen 70-jährigen Buchhalter. War das jetzt ein Daumen hoch oder ein Daumen runter? Mama hat mir ein Zeichen gegeben, ich habe es nicht verstanden. Hast kein Zeichen gegeben? Okay, ich gebe kein Zeichen von dir. Okay, er wurde unmittelbar nach seiner Wiederbelebung, wurde das auf Tonband aufgezeichnet, was ich jetzt vorlese. Auch aus dem Buch Jenseits der Todeslinie. Auf einer Plattform oberhalb der Stufen saß ein Mann, gekleidet in ein blendendes und weiß leuchtendes Gewand. Auch sein Gesicht hatte ein leuchtendes Strahlen. Er schaute nach unten in ein dickes Buch und las. Als ich auf ihn zuging, erfüllte mich große Ehrfurcht und ich fragte ihn, bist du Jesus? Er sagte, nein, Jesus und deine Lieben findest du jenseits dieser Pforte. Nachdem er in sein Buch geschaut hatte, sagte er, du kannst durchgehen. Und dann ging ich durch die Tür. Und auf der anderen Seite sah ich eine herrliche, glänzend beleuchtete Stadt, die etwas reflektierte, das wie Sonnenstrahlen aussah. Es bestand alles aus Gold oder aus einem glänzenden Metall. Kuppeln und Türme herrlich arrangiert. Und die Straßen glänzten nicht ganz wie Marmor, sondern sie waren aus irgendetwas gemacht, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Dort waren viele Menschen, alle in leuchtend weißen Gewändern gekleidet, mit strahlenden Gesichtern. Sie sahen wunderbar aus. Die Luft roch so frisch. So etwas habe ich noch nie gerochen. Eine herrliche Musik bildete den Hintergrund. Himmlische Musik. Und ich sah zwei Gestalten auf mich zukommen und erkannte sie sofort. Es waren meine Mutter und mein Vater, die beide schon Jahre vorher gestorben waren. Meine Mutter hatte eine Amputation erlitten und doch war ihr Bein jetzt wieder erneuert. Sie lief auf zwei Beinen. Ich sagte zu meiner Mutter, ihr seht wunderbar aus, du und Vater. Und sie sagten zu mir, du hast die gleiche Ausstrahlung und bist genauso schön. Als wir dort zusammen entlang gingen, um Jesus zu finden, konnte ich ein Gebäude sehen, das war größer als alle anderen. Es sah aus wie ein Fußballstadion, das an dem Ende, an dem das Gebäude stand, offen war. Von dort ging ein blendender Lichtschein aus. Ich versuchte, zu dem Licht aufzublicken, aber ich konnte es nicht. Es war zu hell. Vor diesem Gebäude schienen sich viele Menschen in Anbetung und Gebet zu verbeugen. Ich sagte zu meinen Eltern, was ist das? Sie sagten, dort drin ist Gott. Das werde ich nie vergessen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wir gingen weiter, weil sie mich zu Jesus bringen wollten. Und wir gingen an vielen Menschen vorbei. Sie waren alle glücklich. Ich habe mich noch nie so wohl gefühlt. Als wir uns dem Platz näherten, wo sich Jesus aufhielt, fühlte ich plötzlich, wie ein starker, elektrischer Schlag meinen Körper durchzuckte. So, als hätte mich jemand auf den Brustkorb geschlagen. Mein Körper krümmte sich nach oben, als sie mein Herzflimmern stoppten. Ich war wieder in mein früheres Leben zurückgekehrt. Aber ich war nicht besonders glücklich darüber. Ich wusste jedoch, dass ich zurückgesandt worden war, um anderen von diesem Erlebnis zu berichten. Ich habe die Absicht, den Rest meines Lebens damit zuzubringen, es jedem zu erzählen, der mir zuhören will. So hat er es auch uns erzählt heute Morgen. Frau Williams aus dem Buch Zur Hölle und zurück, kurzer Bericht. Eine alte Dame, die im Sterben lag. Frau Williams beschwerte sich über das helle Deckenlicht, obwohl das gar nicht eingeschaltet war. Ich sehe ihn. Er ist hier. Seht nur seine Hände. Seht die himmlischen Heerscharen. Alle sind da. Welch unaussprechliche Herrlichkeit. Der herrlichste Morgen meines Lebens. Das waren ihre letzten Worte. Und sie starb. Langsam sank sie zurück, der Puls wurde schwächer und dann setzte auch die Atmung aus. Nur das Lächeln auf ihrem Gesicht blieb. Ich trat ans Fenster und sah hinaus. Es hatte den ganzen Morgen geregnet. Der Himmel war verhangen und die Regentropfen liefen wie langgezogene Tränen an der Fensterscheibe hinunter. Dann denke ich wieder an diesen Filmausschnitt von vorhin. Den Blick, den Gandalf drauf hatte. Und er sagte, nein, es ist nicht schlimm. Und dann siehst du es. Wir werden Dinge sehen, die jenseits dessen sind, was wir an Schönem hier gewohnt sind, zu sehen. Und ich sage das immer wieder, wenn der Tod kommt eines Tages, dann wird er mein Freund sein. Er wird mich nicht durch Krankheit töten. Er wird mich in einem guten Alter dahin bringen, wo ich hingehöre. Und meine Reise, das ist eine Reise hier auf diesem Planeten, beenden. Oder anders gesagt, ich werde umziehen. In ein besseres Haus. Eine bessere Wohnung, einen besseren Ort. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er sagte, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Er sagte auch, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das war sein Motiv. Das war der Grund, warum er kam. Aus dem Grund feiern wir Weihnachten, feiern wir Ostern, freuen uns über Pfingsten. Das war sein Motiv. Nicht, damit wir ein besseres Leben alleine haben. Das gibt er ganz nebenbei. Da hat er viel Herz für uns hier zu segnen in diesem Leben, mit allem, was wir brauchen. Aber eigentlich nur als ein Vorgeschmack, dass wir wissen, hey, das Beste kommt noch. Das ist kein leerer Spruch. Das Beste kommt noch. Egal wie gesegnet du heute bist. Ich werde dich nie anlügen, wenn ich dir sage, das Beste kommt noch. Und da werden wir uns eine Ewigkeit dran freuen, wenn wir in Christus sind. Zusammenfassend kann ich sagen, unser Leben beginnt bereits mit unserer Geburt zu beenden. Ob es auf einem Operationstisch oder nach einem erfüllten Leben friedlich im eigenen Bett endet, es ist unvermeidlich. Niemand von uns verlässt diesen Planeten hier lebendig. Jesus machte in seinen Aussagen ebenso klar, dass der Himmel existiert, wie es die alttestamentlichen Propheten oder viele seiner Jünger wie Paulus und Johannes taten. Auch ungezählte Nahtodeserfahrungen bekennender Christen berichten von der Herrlichkeit des Himmels. Lieselotte Müller, der kleine Tommy Slayton, Jesse Duplantis, Don Piper, Frau Williams oder die kroatische Frau, der alte Buchhalter. Alle haben den Auftrag, den ihnen Jesus bei ihrem Himmelserlebnis gegeben hat, treu ausgeführt. Sie haben dir, mir und auch jedem, der jetzt hier diese CD hört oder die heruntergeladene Predigt hört oder live im Stream dabei ist, sie haben uns das gesagt, was sie sagen sollten. Sie haben uns den Grund genannt, warum sie wieder zurück mussten. Sie haben uns mitgeteilt, dass es um unsere ganze Ewigkeit geht. Dass es Entscheidungen gibt hier auf dieser Welt, die nirgendwo mehr getroffen werden können, wenn wir unseren letzten Atemzug getan haben. Der Himmel wird in der Bibel mit Eckdaten beschrieben. Jedoch ist es am allerwichtigsten, dass wir den Weg kennen, der uns den Eingang in den Himmel ermöglicht. Das ist noch wichtiger als die vielen spekulativen Gedanken, die wir heute auch angeschaut haben, wie es da sein könnte. Ja, einiges ist biblisch belegt, anderes könnte so sein oder auch anders sein. Das Wichtigste ist, dass wir den Weg hineinkennen. Denn dann werden wir es live sehen. Vielleicht kennt ihr das, wenn euch jemand einen Film empfiehlt, in höchsten Tönen, und dann leitet er euch aus oder kauft ihn euch und schaut ihn euch an, seid so entsetzt, so enttäuscht, wie kann jemand das schön finden? Er hat es mit seinen Augen gesehen und nicht mit deinen. So, der Tag, wenn wir kommen und mit eigenen Augen sehen, wird der kostbarste von allen sein. Rebecca Ruther Springer lebte im 19. Jahrhundert und durfte den Himmel einmal für längere Zeit besuchen, bevor sie heimging, um ihr Erbe anzutreten. Sie schrieb nach ihrer Rückkehr aus dem Himmel die Erzählung Intramuros, die mittlerweile ein Klassiker geworden ist. Sie zitierte darin einen Verwandten, der im Himmel viel Zeit mit ihr verbracht hat. Sie erzählt, dass dieser Verwandte, der Bruder ihres Mannes, dem Herrn sehr nahe stand. Dieser Mann sagte im Himmel zu ihr, und bitte hör gut zu, er sagt es jetzt auch zu dir, wenn wir doch nur während unserer Zeit als sterbliche Menschen auf der Erde erkennen würden, dass wir mit jedem Tag unser Leben in der Ewigkeit gestalten, wir würden in vielerlei Hinsicht völlig anders leben. Jedes freundliche, sanfte Wort, jeder großzügige Gedanke, jede selbstlose Tat, all diese Dinge werden zu Säulen ewiger Schönheit in dem Leben, das vor uns liegt. Ich glaube, wir haben heute ein Stück von diesem Himmel gesehen. Und einige von uns haben heute ein paar Säulen aufgerichtet in dieser Ewigkeit. Dadurch, dass sie umgekehrt sind, dass sie Entscheidungen revidiert und verändert haben. Das ist es, worum es geht. Das ist ein Zeichen echter Größe. Einer der ernstesten und wichtigsten Sätze, die Jesus je gesagt hat, ist dieser. Matthäus 10, Vers 32 und 33. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen, von meinem Vater, der in den Himmel ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen, von meinem Vater, der in den Himmel ist. Leute, viel klarer kann Gott uns nicht mitteilen, wie wichtig es ist, als Christen erkennbar zu sein. U-Boot-Christen, die immer wieder mal kurz auftauchen und wieder untertauchen, wenn irgendwas los ist. Oder solche, die, wo niemand auf der Arbeit weiß, dass sie Jesus lieben, erwartet hier manch eine Überraschung, die ich niemandem wünsche. Leute, lasst uns anders sein. Niemand in unserer Umgebung sollte nicht wissen, dass wir Jesus lieben. Wir müssen Leute nicht auf den Wecker gehen, aber jeder sollte es einmal hören. Und wenn du dich nicht traust, gib eine CD weiter oder ein Büchlein oder irgendwas, was das ausdrückt, was du gerne sagen möchtest. Das mache ich sehr oft. Ich will auch niemanden belästigen. Aber ich spüre diese Ernsthaftigkeit, dass wir auszusäen haben. Was mit dem Saatgut passiert, liegt nicht in unserer Hand. Aber wir sind lebendiger Same von Gott. Wir sind hier auf dieser Erde ausgesät worden. Jeder von uns, um Frucht zu bringen. Und Jesus macht unmissverständlich klar, durch Johannes letztlich, dass jeder, der Gott liebt, viel Frucht bringt. Lies es nach, Johannes 15, das ist nicht meine Idee. Aber ich habe es vor einer Weile entdeckt und es hat mein Leben wieder verändert. Ach ja, okay, du willst wirklich viel Frucht, du erwartest es. Das ist eine natürliche Folge von denen, die dir nachfolgen. Es geht gar nicht anders. Wenn du Jesus wirklich nachfolgst, das geht nicht anders. Du musst da gar nicht viel leisten für. Du musst nur sein, echt sein. Der sein, der du wirklich bist. Und die Dinge entstehen. Und komm. Gott hat alles dafür getan, dir den Weg zum Himmel leicht zu machen. Er wusste um unsere Verlorenheit und hat einen brillanten Plan entworfen. Er hat Vorsorge dafür getroffen, dass wir die Ewigkeit bei ihm verbringen können. Und schon hier in dieser Welt ein Stück Himmel auf Erden erleben. Sein Sohn Jesus nahm alle Schuld unseres Lebens auf sich und er starb an meiner und an deiner Stadt. Alles, was ich tun muss, ist dieses Geschenk anzunehmen. Zu sagen, okay Gott, ich habe es kapiert. Ich schaff's nicht aus eigener Kraft. Ich kann aus eigener Kraft weder gut sein, noch kann ich mein Leben sinnvoll gestalten, noch komme ich an dem Ziel an, wo ich denke, dass du es für mich hast. Ich schaff's nicht. Ohne diese Bankrotterklärung versuch überhaupt nicht Christ zu werden. Denn dann hast du noch nichts verstanden. Vielleicht bist du noch nicht lang genug auf dieser Welt. Ich behaupte immer, dass jemand, der 20, 30, 40 Jahre hier lebt, dass der das einfach weiß. Weil wir haben genug versagt. Ich weiß, ich wusste das mit 20 schon. Ich krieg das nicht hin, ich krieg das nicht hin, ich krieg mein Leben nicht hin. Ich wäre ein grausiger Ehemann geworden, ein furchtbarer Vater, ohne Gott. Bin so dankbar, dass er so früh in mein Leben eingezogen ist. Aber wenn es bei dir noch nicht so früh war, dann ist es heute möglich. Und bitte, ich will hier keinen billigen Aufruf machen und nicht irgendeine Werbetrommel rühren. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir uns jemals wiedersehen, ob sie oder du jemals wieder hierher kommst, das weiß ich nicht. Darum geht es nicht in erster Linie. Es geht darum, dass jeder, der hier rauskommt, das ist mein Herzenswunsch, mit Gott hier rausgeht. Und zwar nicht nur mit einem religiösen Gedanken oder mit irgendwas Gutmensch sein wollen, sondern mit dem realen, lebendigen, erlebbaren Gott, der von diesem Moment an dein Leben führt bis in Ewigkeit. Und das ist kein Witz, Leute, es ist kein Witz. So oft, wenn Menschen in unserem Land Christen begegnen, denken sie an Religion und machen zu, weil sie sagen, kenne ich schon. Kirche kenne ich schon, habe ich nichts mehr mit am Hut. Das ist eine Tragödie, Leute, eine echte Tragödie. Weil Kirche und Christsein, das sind zwei ganz andere Dinge. Es ist schön, wenn es zusammenkommt. Es ist wundervoll. Das gibt es ja auch, Gott sei Dank, immer wieder. Aber verwechselt Religion, Kirche nicht mit Glauben. Christus ist eine Person, nicht eine Organisation. Christus hat uns berufen, Organisationen zu bauen, damit wir wiederum Personen zu ihm führen können und ihm helfen. Ja, aber wo Organisationen diesen Auftrag vernachlässigt haben, haben sie eigentlich ihren Zweck verloren, ihre Berechtigung verloren. So hart ist es. Und es ist mir egal, ob das eine Kirche oder eine Freikirche ist, das kann jedem passieren. Darum reden wir ja immer wieder drüber und sagen, Leute, wir haben einen Auftrag. Wir haben eine Berufung hier, Menschen zu dienen, die Jesus noch nicht kennen. Wir sind als Gemeinde nicht dazu da, um uns selbst zu drehen. Das wäre katastrophal. Dann würde Gott seinen Geist zurückziehen, würde sagen, sorry, aber dafür seid ihr überhaupt nicht hier. Das könnt ihr im Himmel noch lang genug machen. Hier geht es darum, dass ihr die erreicht, die verloren gehen. Leute, jeden Tag sterben Tausende von Menschen in unserem Land ohne Jesus. Und landen an einem Ort, wo wir unserem schlimmsten Feind nicht wünschen, dass er ankommt. Gott liebt Menschen so sehr, deswegen hat er diesen Plan gemacht. Ja, er liebt uns so sehr, dass er uns die Konsequenzen unseres Handels tragen lässt. Das echte Liebe lässt Konsequenz zu, die nimmt sie nicht von uns. Aber er liebt uns auch so sehr, dass er unseren Weg geebnet hat. Und ich möchte euch bitten, mit mir aufzustehen. Und auch Sie, wenn Sie jetzt zu Hause im Livestream sind, bitte erheben Sie sich doch vor Gott mit uns zusammen an diesem Moment. Denn es ist ein heiliger Moment. Oft werden an diesem Moment Menschen ins Königreich gezogen, deren Leben für immer verändert wird. Und ich werde jetzt ein Gebet sprechen. Dieses Gebet ist keine magische Formel, aber es ist ein kraftvolles Inanspruchnehmen des Segens Gottes. Wer das von Herzen mitbetet, wird erleben, wie Gott sein Leben anhört. Es ist eine Bankrotterklärung zunächst, dass wir es nicht alleine geschafft haben. Und dann ein Bitten darum, dass Gott von jetzt an das Leben führt. Und wer das möchte, spricht doch mit mir. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich glaube auch, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und meine Lebensschuld bringe ich dir. All meine Schuld. Und ich bitte dich, vergib mir. Mach mein Leben neu. Lass mich nochmal richtig durchstarten. Mit dir und in deiner Kraft. Ich will dir nachfolgen, Herr. Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Halleluja. Oh, wie gut. Ich möchte jetzt fragen, weil ich würde gerne sehen, ist jemand hier, der gesagt hat, heute, das ist mein Tag. Ich habe das festgemacht mit Gott. Von diesem Moment an bin ich ein Kind Gottes. Weil, wir haben eben gelesen, wie wichtig es ist, dass wir Gott vom Menschen bekennen. Und das Beste, was wir machen können, als ich mich bekehrt habe an dem Tag, habe ich es ganz vielen Leuten gezeigt und gesagt. Und das war ein guter Start. Verheimlicht es nicht. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, wird Gott dich vor dem Vater bekennen, wenn du ihn vom Menschen bekennst. Steht hier. Zeig mir deine Hand, wenn du hier bist und hast diese Entscheidung heute erstmalig getroffen. Erstmalig. Erstmalig. Willst du sehen? Sei mutig. Ist jemand da? War das deine Entscheidung heute? Ich sehe Hände, aber das sind Hände, die diese Entscheidung schon mal getroffen haben. Ehre sei Gott. Halleluja. So ermutige ich auch alle, die zu Hause jetzt sind oder die auf irgendeinem Weg diese Predigt hören. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, schreib mir eine E-Mail. Schreib an pastor@cclm.de und lass mich doch wissen, dass du dein Leben Jesus gegeben hast. Ich würde dir gerne was schicken, ein kleines Geschenk machen und für dich beten. Halleluja.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie, und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.